Es gibt eine Wahrheit, auf die wir uns, denke ich, alle einigen können. Wir Menschen müssen essen, um zu überleben. Essen, kochen, Lebensmittel einkaufen, das sind auf jeden Fall Dinge, die wir alle vermutlich jeden Tag tun. Zu den Lebensmitteln, die in den vergangenen Jahren in Deutschland teurer geworden sind, gehören zum Beispiel Olivenöl, Kartoffeln und Orangensaft. Schuld sind unter anderem die Dürre in Spanien, Wetterextreme und Ernteausfälle in Deutschland, schlechte Ernten in Brasilien, schreibt das Finanzportal ftd.de. Auch Zucker, Butter, Quark und Brot und Brötchen stehen auf der Liste. Was bedeutet das für die Zukunft unserer Ernährung? Darum geht es hier heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Dürren, Spätfrost, Extremwetter. Durch die Klimakrise kommen solche Ereignisse häufiger vor. Kaum eine Branche ist dabei so abhängig vom Klima wie die Landwirtschaft. Gleichzeitig ist kaum eine Branche für uns Menschen so essentiell, weil sie eben unsere Lebensmittel produziert. Der Klimawandel sorgt dafür, dass neue Schädlinge eingeschleppt werden, die Böden trockener sind, Klassiker wie Weizen und Roggen durch milde Winter nicht mehr gedeihen. In der Landwirtschaft wird sich also etwas verändern müssen, damit sie in einer Welt, die von der Klimakrise geprägt ist, weiter Nahrungsmittel liefern kann. Und das wird sich auch auf unsere Ernährung auswirken. Wie die in Zukunft aussehen kann, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Marisa Becker. Hallo Marisa.
Hallo Ina.
Bevor wir richtig einsteigen in das Thema, das du uns heute mitgebracht hast, lass uns doch nochmal einen Blick auf das große Ganze werfen. Kannst du da mal uns hinführen?
Total gerne. Also die Klimakrise, die stellt die Landwirtschaft im Endeffekt in doppelter Weise vor Herausforderungen. Und zwar einerseits, weil die Landwirtschaft von den Folgen der Klimakrise einfach wirklich sehr direkt betroffen ist. Also wenn Ernten ausbleiben oder wenn kein Regen fällt, dann bedroht das einfach LandwirtInnen existenziell. Im Endeffekt kann schon ein Extremwetterereignis für einen landwirtschaftlichen Betrieb ein richtig großes Problem darstellen. Ja, da haben wir ja zum Beispiel letztes Jahr beobachtet, als der späte Frost eben dafür gesorgt hat, dass die Obsternte in Teilen von Deutschland, gerade auch hier in Ostdeutschland, einfach komplett ausgefallen ist. Ich habe für diese Folge ja mit einer Expertin gesprochen, nämlich mit Claudia Hunecke, die ist Agrarökonomin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und sie hat mir dazu eine Grafik gezeigt, die ich wirklich sehr eindrücklich fand. Darin ist nämlich die Erderwärmung über die letzten 400.000 Jahre dargestellt.
Die landwirtschaftliche Revolution, das war ungefähr 5000 vor Christus, da ging so ein bisschen ja die Zivilisation los. Und seitdem bewegen wir uns eben in diesem sehr engen Temperaturfeld. Davor war es natürlich kälter oder wärmer oder was auch immer. Aber seitdem wir quasi so eine menschliche Entwicklung haben, sind wir ungefähr in diesem, ne, es schwankt so ein bisschen um Grad mehr oder weniger, aber wir sind in einem sehr engen klimatischen Feld. Und das bedeutet halt, das ist halt das große Problem, dass wir nicht genau wissen, was passieren wird bei 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad. Deswegen ist dieses Gefühl, ja, 1,5 Grad, das ist nicht so viel. Weil ich meine, im Sommer, ob es 22 Grad oder 23,5 Grad sind, ist halt was, da sagen die meisten Leute, das macht keinen Unterschied. Aber klimatisch macht das halt schon einen sehr großen Unterschied.
Das heißt, die genauen Auswirkungen der Erderwärmung auf die Landwirtschaft, die sind einfach noch gar nicht bekannt. Also man kann das überhaupt nicht richtig abschätzen. Und auf der anderen Seite sind landwirtschaftliche Betriebe eben auch CO2-Emittenten. Ne? Also im vergangenen Jahr war die Landwirtschaft für gut 8% der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und die Methanemissionen machen dabei mehr als 60% der Gesamtemissionen aus. Die entstehen, kennst du vielleicht klassischerweise bei Verdauungsprozessen, gerade so von Kühen und so, aber auch aus der Behandlung von Flächen mit Wirtschaftsdünger oder auch bei der Lagerung von Gärresten aus nachwachsenden Rohstoffen der Biogasanlagen. Und Deutschland hat sich ja vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und dieses Ziel gilt natürlich auch für die Landwirtschaft als Gesetz. Und auch deshalb muss sich hier wirklich einiges tun.
Hier im Klimapodcast haben wir ja schon eine Folge zu der Frage gemacht, wie nachhaltig und gesund Fleischersatz ist. Also im Vergleich vegan, vegetarisch, da spielt das Thema Methangas auch eine große Rolle. Du hast es gerade angesprochen. Also hört gerne mal rein, wenn ihr die Folge noch nicht kennt. Wir verlinken die in den Shownotes. Und jetzt, Marisa, nimm uns doch noch mal tiefer mit rein. Vor welchen konkreten Herausforderungen stehen denn LandwirtInnen in Deutschland?
Also das eigentlich zentrale Problem ist, dass sich die klimatischen Bedingungen eben verändern und vor allem auch schwerer vorauszusagen sind. Ja, es gab zwar schon immer Jahre, die irgendwie ja abgewichen sind von der Norm, aber durch die Klimakrise werden diese Ereignisse einfach häufiger. Das heißt, wir haben häufiger keinen richtigen Winter, tendenziell höhere Temperaturen und das verändert einfach die Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft enorm, weil sie eben so eng an die ja, klimatischen Bedingungen geknüpft sind. Lass uns zum Beispiel mal auf Weizen schauen. Das ist so die Ackerfrucht, die mit Abstand am meisten in Deutschland angebaut wird. Für Weizen ist die Klimakrise tatsächlich ein riesiges Problem, denn Weizen hat ein relativ niedriges Temperaturoptimum. Das liegt so bei um die 25 Grad. Und wenn die Temperatur nach oben hin abweicht, ja, dann leidet die Pflanze enorm unter Hitzestress. Und das bedeutet, dass zum Beispiel ja, die Blätter welken, die Pflanze nicht befruchtet werden kann. Kurzum, ja, es wirkt sich halt einfach sehr negativ auf die Ernte aus. Und gleichzeitig sehen wir, unsere Landwirtschaft und unser Ernährungssystem sind jetzt nicht besonders breit aufgestellt. Ich weiß nicht, ob du das von dir selber auch kennst, aber man isst schon sehr, sehr viel Weizen, vielleicht noch Roggen. Also es ist relativ monoton und wir bauen eben auch vor allem ja, Weizen, Mais, Gerste, Raps und auch Roggen an. Das sind so diese Top 5 Ackerfrüchte in Deutschland. Und das spiegelt eben auch das, was wir so hauptsächlich konsumieren. Das bedeutet, ne, wir bauen einseitig an und wir ernähren uns einseitig. Und das ist tatsächlich auch global gesehen ähnlich, wenn man sich das ansieht. Und genau das, diese Einseitigkeit, die ist aus Sicht von Claudia Hunecke ein großes Problem.
Und das macht natürlich die Sachen anfällig. Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, wenn wir nur Weizen anbauen oder nur Mais oder nur Raps oder keine Ahnung, also nur was von diesen großen Commodities, nur Reis ist genauso, dann ist halt wenig Anpassungsmöglichkeiten. Also wenn dann irgendwas ist mit dem Weizen, irgendeine Krankheit sich ausbreitet, dann haben wir halt ein Problem, wenn wir nur Weizen anbauen.
Ja, weil diese Einseitigkeit, ne, die macht unsere Landwirtschaft einfach vulnerabel, also verletzlich und ist auch ja, ökonomisch wie ökologisch nicht gut und im Endeffekt auch für uns in der Ernährung nicht gesund.
Dass eine einseitige Ernährung nicht gesund, ökologisch nicht die beste Wahl ist und für Landwirtinnen auch ein gewisses Risiko darstellt, das leuchtet mir ein. Aber inwiefern ist das wirtschaftlich ein Problem?
Tatsächlich ist es so, dass unser Ernährungssystem aktuell global gesehen mehr Wertschöpfung zerstört, als es hervorbringt. Das liegt daran, dass wir im Supermarkt im Endeffekt nie den Warenpreis für die Produkte bezahlen. Wir zahlen für deren Produktion, aber wir zahlen eben nicht für die Schäden, die durch unser Ernährungssystem entstehen. Claudia Hunecke hat dazu in der Food System Economics Commission geforscht und erklärt das so.
Wir zahlen das im Moment auch. Das ist nicht so, als würden wir das zahlen, aber wir zahlen es halt nicht im Supermarkt, sondern wir zahlen es halt über den Klimawandel, wir zahlen es über unsere Krankenversicherung, wir zahlen es darüber, dass Leute, weiß ich nicht, mit 50 sterben, wenn sie eigentlich 80 werden könnten.
Will heißen, langfristig fällt uns diese Art zu wirtschaften und eben auch uns zu ernähren absolut auf die Füße, weil wir die Folgekosten, die unsere Ernährung zum Beispiel durch das Befeuern des Klimawandels verursacht, einfach noch tragen werden müssen. Und Claudia Hunecke sagt aber auch, wir haben großes Glück, dass die Forschung sehr eindeutig zeigt, dass die Schritte, die wir gehen müssen, um ein Ernährungssystem zu schaffen, das sich ja erstens wirtschaftlich rechnet, zweitens nachhaltig ist und drittens auch noch gesund ist, dass das die gleichen sind. Es läuft also alles auf einen Weg hinaus, mit dem wir all diese Probleme lösen können.
Okay, und wie sieht dieser Weg aus?
Ja, Hunecke sagt, dass der einfachste Schritt wäre, dass wir uns an die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also der DGE, halten. Ja, diese berücksichtigen nämlich auch, wie umweltfreundlich die Lebensmittel sind. Und durch die Ernährungswende würde sich auch relativ viel am anderen Ende verändern, weil das produziert wird, ja, was auch nachgefragt ist. Die DGE empfiehlt, viel Wasser zu trinken, logisch, Nüsse und Hülsenfrüchte zu konsumieren, viel Obst und Gemüse zu essen, Vollkorn zu bevorzugen und eben Fleisch erheblich zu reduzieren. Maximal 300 Gramm pro Woche soll man zu sich nehmen. Und vielleicht mal so ein kleiner Vergleich. Letztes Jahr wurden pro Kopf rund 53 Kilogramm Fleisch konsumiert, also ungefähr ein Kilo pro Woche. Und da ist halt wirklich ein ziemlich großer Unterschied. Also weniger Fleisch bzw. tierische Produkte, dafür mehr Vollkorn und Vielfalt.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Das Thema Vielfalt ist ein gutes Stichwort. Du hast ja mit deinem Vater zusammen selbst ein Buch geschrieben und recherchiert, das genau dieses Thema aufgreift. 111 ungenutzte Pflanzen, die man gegessen haben muss, heißt das. Erzähl mal ganz kurz, wie kam es dazu überhaupt?
Also mein Vater ist gelernter Koch und hat sich einfach schon immer sehr für, ich würde sagen, unkonventionelle Wege irgendwie entschieden. Und er hat eben festgestellt auch, dass wir uns sehr einseitig ernähren und auf der anderen Seite, dass es eben ja Pflanzen wie zum Beispiel den japanischen Knöterich gibt, ne, den kennen sicherlich viele vom Sehen, wir werden da gleich noch ein bisschen drüber sprechen, den aber die wenigsten Leute einfach wirklich nutzen. Und er hat eben gesehen, okay, diese Pflanze, die verbreitet sich unkontrolliert, ne, die wird mit Gift bekämpft, das ist doch irgendwie schade, weil eigentlich kann man die essen. Ja, und so ging das damals los, Anfang der 2000er, dass er eben angefangen hat, sich gezielt solche Pflanzen vorzunehmen und zu sagen, hey, wie wär's denn, wenn wir die einfach mal, ja, anders nutzen. Und bin ich halt auch schon relativ früh mit diesen Themen in Kontakt gekommen. Zugegeben, ich wollte nicht unbedingt immer was damit zu tun haben, sondern es gab auch durchaus Situationen, wo mir das eher unangenehm war, wo ich dachte, kannst du nicht vielleicht irgendwie was Normales machen, nicht sowas Abgefahrenes, ne? Aber jetzt, wenn ich da so drauf blicke, bin ich da total stolz drauf, weil ich sagen muss, er hat das einfach schon ja total früh erkannt, dass gerade auch in solchen Pflanzen eben eine große Chance liegt. Und irgendwann haben wir dann gesagt, hey, ich arbeite hier zur Nachhaltigkeit, er arbeitet vor allen Dingen so zu Wildkräutern und Pflanzen, lass uns das doch irgendwie zusammenbringen. Und so entstand eben ja diese Buchidee.
Ja, und dann habt ihr eben euch ganz, ganz viele Pflanzen angeguckt. Erzähl doch mal, nach welchen Kriterien habt ihr die Pflanzen ausgewählt für euer Buch?
Also die Basis ist im Endeffekt so, dass alle Pflanzen, die wir vorstellen, essbar sind und bisher zumindest bei uns relativ selten gegessen werden. Und in diesem Rahmen haben wir im Endeffekt mit drei unterschiedlichen Kategorien gearbeitet. Und zwar einmal Pflanzen, die vor unserer Haustür wachsen und ja hier halt einfach geerntet werden können. Die zweite Kategorie sind Pflanzen, die gut mit Hitze umgehen können und daher vielleicht auch spannend für den Anbau in Klimakrisen-Deutschland, sage ich mal, wären. Und drittens waren so Pflanzen, die aus unserer Sicht ein Potenzial für fairen Handel haben.
Okay, woran ich im Frühling ja nicht vorbeikomme, muss ich sagen, das sind Holunderblüten. Ich weiß nicht, ob Marmelade, Sirup und Limo jetzt das sind, was du meinst, aber welche Pflanzen kann man denn vor unserer Haustür noch so ernten?
Ja, ich glaube, so Klassiker, die ganz, ganz viele Menschen kennen und die wir auch im Buch vorstellen, wären zum Beispiel der Spitzwegerich, ne, kennen ganz, ganz viele als so Wegesrandpflanze, Giersch natürlich oder auch Brennnessel, jeder kennt Brennnessel. Ja, was die wenigsten aber eben wissen ist, dass man zum Beispiel auch diesen ja, japanischen Knöterich wunderbar in der Küche verarbeiten kann. Das ist die Pflanze, die ich eben schon erwähnt habe, die mein Vater eben seit ja oder 20 Jahre lang quasi beerntet und damit quasi bekämpft hat, in Anführungszeichen. Das ist eben so ein Neophyt, also eine Pflanze, die hier einfach nicht heimisch ist und sich deshalb unkontrolliert verbreiten kann und die man sonst eben mit ja, Gift bekämpfen würde, die man aber eben auch wunderbar in der Küche verwenden kann.
Ich habe das dann jetzt mal gegoogelt und auch wiedererkannt. Also es ist so eine Pflanze, die wächst wirklich so mannshoch und hat so große, ausladende, hellgrüne Blätter. So Handteller groß oder größer sogar. Ist das die du meinst?
Genau, ja. Also die Stängel, die erinnern so ein bisschen, finde ich, an Bambus. Also weil die auch so diese in Abschnitte quasi unterteilt sind. Man hat da wie so Zwischenetagen drin und die sind eben hohl und verholzen dann, wenn die Pflanze größer wird. Wenn die ja noch ganz klein ist, sind die Triebe sehr, sehr weich und alles. Aber später verholzt das eben so. Und genau, man findet die halt oft an so Bahnanlagen. Habe ich jetzt echt schon häufig gesehen, so an Rändern oder auch mal an so Feldesrändern, an Straßen oder an Gewässern, habe ich es auch schon ganz, ganz häufig gesehen. Und das ist so ein ja, Stängel, der ist quasi grün und so rot gesprenkelt. Also das haben wahrscheinlich die meisten schon mal irgendwie gesehen, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und mein Vater, der hat eben damals gesehen, dass es so ein Riesenvorkommen auch in Wiesbaden, da komme ich her, im Goldsteintal und auch im Nerotal gab. Und da hat er mit der Stadt die Vereinbarung getroffen, dass er das quasi abernten darf. Und dafür hat er dann so eine ja, kleine Aufwandsentschädigung von der Stadt bekommen. Und er hat daraus dann angefangen, Marmelade und Relish tatsächlich zu kochen und eben quasi in der ersten Knöterich-Manufaktur Deutschlands verkauft. Und er hat das, und das fand ich total süß irgendwie auch im Nachhinein, er hat das Naturschutz mit Messer und Gabel genannt. Und ich finde das irgendwie, ja, eine richtig coole Sache.
Ja, ich auch. Also ist ja sozusagen eine Graswurzelinitiative im doppelten Sinne. Ja, mega spannend, was er da auf die Beine gestellt hat. Worauf sollte man denn achten, wenn man den japanischen Knöterich verwenden möchte?
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, dass der Stängel dann eben mit der Zeit sehr holzig wird. Dann sollte man den tatsächlich auch nicht mehr verwenden. Das heißt, wenn man eine Stelle kennt, wo die Pflanze wächst, sollte man möglichst im Frühjahr, wenn dann so die ersten Sprossen rauskommen, die gleich abernten. Und dann kann man tatsächlich auch bis in den Herbst hinein ernten, weil immer wieder diese dünnen, weichen Sprossen quasi nachkommen, die man dann eben wirklich auch gut in der Küche verarbeiten kann.
Und jetzt will ich natürlich auch gerne wissen, wonach schmeckt denn Knöterich eigentlich?
Also ist natürlich irgendwie auch ein eigener Geschmack, aber am ehesten vergleichbar so mit Rhabarber. Allerdings fehlt hier die Oxalsäure, sodass man den Knöterich theoretisch auch roh essen kann. Das schmeckt dann ziemlich säuerlich.
Okay. Und hast du noch ein Beispiel für eine Pflanze parat, die für uns vor dem Hintergrund der Klimakrise spannend sein könnte?
Ja, auf jeden Fall. Hast du schon mal Quella gegessen?
Ich denke nicht. Nee, sagt mir gar nichts.
Ja, Quella kennen vermutlich vor allem Personen, die am Meer leben oder halt regelmäßig dort Urlaub machen, denn Quella wächst sehr gut im Watt. Ich habe das auch tatsächlich zum ersten Mal kennengelernt mit 5 Jahren an der Nordsee, weil wir eine Wattwanderung gemacht haben und mein Vater dann eben gesagt hat, guck mal, das kann man essen, weil die Pflanze, die braucht sehr salzhaltige Böden. Und das ist auch der Grund, warum wir den Quella tatsächlich mit ins Buch genommen haben, weil die Klimakrise sorgt ja auch dafür, dass durch das, ja, Abschmelzen der Eisschilde, unter anderem der Meeresspiegel steigt. Und Quella kann halt auch unter solchen Bedingungen sehr, sehr gut gedeihen, weshalb wir ihn irgendwie ja sehr spannend fanden, auch wenn er bisher nicht wirklich landwirtschaftlich kultiviert wurde. Kann man ihn aber gerade an der Küste schon in einigen Städten immer mal auch bei so Läden, die so auch Fisch verkaufen, so alles, was halt von der Küste kommt, kann man den schon auch kaufen. Aber es wird halt jetzt nicht so angebaut, so feldermäßig, wie man sich das vorstellt. Genau, und Quella zählt zu den Fettpflanzen. Ja, das heißt, die speichern Wasser als fettigen Schleim. Das klingt jetzt erstmal nicht so appetitlich, aber die jungen Triebspitzen vom Quella, die kann man wirklich wunderbar in Salaten verwenden. Mhm. Oder man trocknet die Pflanze und pulverisiert sie dann. So hat man dann ja relativ einfach so eine sehr, sehr gute Basis für so eine Art Kräutersalz.
Spannend. Muss ich mir auf jeden Fall auch mal angucken, wie das aussieht. Habt ihr auch noch was, was man ganz klassisch auf dem Acker anbauen kann?
Auf jeden Fall. Also wir stellen im Buch auch diverse Hirsearten vor. Bei uns kennen die meisten ja so Kolbenhirse, vor allem als Vogelfutter, wenn man so Wellensittich oder sowas hat. Sieht man die ganz, ganz oft im Supermarkt. Ansonsten ist das eher selten. Aber in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Indien oder auch in einigen afrikanischen Ländern, da ist Hirse ein absolutes Grundnahrungsmittel. Ne? Also Hirse kommt viel besser mit Trockenheit und auch hohen Temperaturen klar als jetzt zum Beispiel Weizen. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Weshalb wir finden, dass Hirse so ein absolutes Future Food ist. Ne? Und im Buch haben wir ganz, ganz viele verschiedene Hirsearten drin, zum Beispiel Kodo-Hirse, Sorghum-Hirse, Teff-Hirse, Kolbenhirse, Fonjo oder eben auch Fingerhirse porträtiert. Und ja, mit unserer Einschätzung der Hirse sind wir tatsächlich auch nicht alleine, wie ich lernen durfte, als ich 2023 in der Nähe von München auf dem Biohof Lex bei einem Rundgang war. Da hat Raffaela Lex, die den Hof gemeinsam mit ihrer Familie führt, uns gegenüber sehr klar gesagt, dass ihre Pflanzenauswahl der Klimakatastrophe quasi angepasst ist und sie stellen sich deshalb auch sehr breit und sehr divers auf.
Und setzen auf Hirse, nehme ich an.
Unter anderem, genau. Ja. Also sie bauen auch Lupine, Quinoa und Speisehanf und Buchweizen an, aber eben auch Hirse, genauer gesagt die Braunhirse. Das ist so ein glutenfreies Getreide und damit einfach eine super Alternative für alle, die Probleme mit die Gluten haben und das eben nicht so gut vertragen. Und weil die Braunhirse eben gut mit Hitze und Trockenstress zurechtkommt, ist sie einfach wirklich perfekt für deutsche Äcker, die von der Klimakrise betroffen sind. Und ich habe mich damals sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass unsere Empfehlung, Hirse anzubauen, in einigen Betrieben einfach schon gelebt wird.
Ja, krass cool. Da kommst du ja auch ein bisschen rum, was so die Buchrecherchen angeht und so die Themen. Ja, spannend. Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr euch 3 Kategorien von Pflanzen angesehen habt. Über die mit Potenzial für den fairen Handel haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen. Was ist denn da besonders spannend?
Also ich persönlich finde, dass Taro etwas wirklich sehr Besonderes ist. Taro ist eine Knolle und die kann man auch wirklich wie Kartoffeln im Endeffekt in der Küche verwenden. Und die wirkt auch sehr, sehr gut gegen Sodbrennen. Deswegen hat mein Vater die auch tatsächlich damals für sich entdeckt. Was ich sehr überraschend fand, war, dass weltweit Taro auf Platz 14 der wichtigsten Nahrungspflanzen liegt. Aber ich wette, Die meisten Zuhörenden haben von Taro einfach noch nie gehört. Hast du das schon mal im Supermarkt irgendwo gesehen?
Kann ich. Also nicht, dass ich wüsste, leider. Mhm. Also wahrscheinlich ist es was, wo man immer dran vorbeigeht und was man dann nicht wahrnimmt, wenn man es nicht kennt. Und wenn man es dann kennengelernt hat, fällt es einem immer sofort wieder ins Auge, so, ne?
Ja, wobei man bei Taro tatsächlich sagen muss, dass man es im normalen Supermarkt wirklich kaum findet, sondern man muss da tatsächlich in so ja, Asia-Supermärkte quasi gehen, weil man das dort eigentlich wirklich sehr regelmäßig findet und jetzt irgendwie ja im klassischen deutschen Supermarkt hat es eigentlich keinen Platz. Zumindest habe ich es bisher noch nicht wirklich gespottet. Im Delikatessenladen habe ich es mal gesehen, aber ja jetzt nicht so ne, da, wo man halt so seinen Wocheneinkauf erledigt, sage ich mal, zumindest die meisten von uns. Genau, das Problem ist aber eben, oder das Problem, was wir gesehen haben, ist, dass man bei dem Taro, den man dann eben kauft, eigentlich selten weiß, unter welchen Bedingungen der eigentlich ja angebaut wurde. Und das fanden wir eben total schade, weil es ist, wie gesagt, eine Pflanze, die sich total gut verarbeiten lässt und die halt auch das Potenzial hat, ja, global gesehen fair gehandelt zu werden. Und deswegen haben wir ihn eben auch mit ins Buch aufgenommen. Und zwar eben mit dieser Version, wir würden den gerne Bio gesiegelt und verkaufen können. Einfach mit so einem ja, guten Gewissen. Denn die Hauptanbauländer für Taro sind ja, zum Beispiel Nigeria, Kamerun, Ghana und auch China. Und da sehen wir einfach wirklich Potenzial, faire Arbeitsplätze zu schaffen.
Ihr habt ja euch für euer Buch unglaublich eingehend mit verschiedenen Pflanzenarten auseinandergesetzt. Du hast gerade vorhin beschrieben, wie das auch deine Kindheit geprägt hat, die Erfahrung mit deinem Papa und wie er mit Pflanzen umgegangen ist. Was hast du denn für dich, wenn ich das fragen darf, in deinen Alltag, in dein Leben mitgenommen aus diesem Wissen, aus diesem Handeln, das dir vorgelebt worden ist?
Also einmal natürlich so die Maxime, versuch dich so vielseitig wie möglich zu ernähren, ne? Ganz, ganz viele unterschiedliche Kräuter irgendwie auf den Teller zu bringen. Und ich finde, am einfachsten funktioniert das, wenn man bei so einem Waldspaziergang oder so tatsächlich einfach so eine Handvoll, das ist ja erlaubt, von jedem Kraut, was man irgendwie findet, mitnimmt und das in einen Salat schmeißt oder in einer Kräuterquiche oder sowas verarbeitet. Ne? Da merkt man das jetzt nicht so, selbst wenn man jetzt vielleicht sagt, das eine Kraut oder so ist jetzt nicht perfekt mein Geschmack. Ne? Da kann man das irgendwie so mit anderen zusammen vermischen und hat halt gleich was so für die Vielfalt auf seinem Speiseplan getan. Und das ist ja auch das, was so Claudia Hunecke gesagt, dass gerade dieses Einseitige eben ein Problem darstellt. Und ich glaube, wenn wir uns da breiter aufstellen, da können wir eigentlich nur gewinnen. Und wir laufen natürlich viel aufmerksamer durch die Natur und kriegen auch mit, was da eigentlich so ja, sich für Schätze verstecken. Und allein das, so dieses achtsamere Sein, wenn man eben im Wald unterwegs ist und nicht nur vielleicht mit Kopfhörern irgendwie so abgestumpft da durchzulaufen, das macht schon auch irgendwie was aus und sorgt auch nochmal dafür, dass man so sehr viel entspannter dann auch aus so einem Spaziergang rausgeht. Aber das ist jetzt natürlich so meine wirklich so ganz persönliche Einschätzung dazu.
Und gibt es irgendwas, irgendeine Pflanze aus dem Buch, die dich besonders beeindruckt oder überrascht hat oder irgendwas mit dir gemacht hat?
Naja, wir haben ja sehr, sehr viel drinne, was tatsächlich auch bei uns im Garten oder wir wohnen direkt am Wald. Das heißt, wir können halt auch sehr, sehr viel einfach sehr unkompliziert sammeln, wächst. Und ich habe dadurch halt auch Sachen nochmal quasi wiederentdeckt, die ich schon gesehen habe, wo ich überhaupt nicht wusste, was kann ich denn damit machen? Kann ich damit überhaupt was machen? Ne? Und gerade so Märzpfeilchen sind für mich irgendwie eine große Entdeckung. Oder auch, dass man vom Löwenzahn im Endeffekt wirklich jedes Teil verwenden kann. Also man kann aus der Wurzel diesen Honig oder ja so eine Art Honigersatz quasi machen. Man kann die Blüten zu Gelee, zu Dressing verarbeiten. Das sieht dann auch ganz, ganz toll aus mit diesem Gelb. Man kann sogar die Stängel so nudelartig kochen und die Blätter in den Salat hauen. Und das ist halt total cool, einfach zu wissen, was für ein Potenzial so da drin steckt. Und gerade so diese Alltagssachen, ne? Wenn du einen Kuchen anbietest und den mit Gänseblümchen garnierst, die Leute sind erstmal so ganz, was ist denn hier los und darf man das essen? Und sind dann aber ganz begeistert davon und ich glaube, da auch wieder so einen anderen Kontakt herzustellen zu dem, was uns ja alle umgibt, ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache.
Ha, ich bin ganz beseelt, das klingt richtig gut. Meine Kollegin Marisa Becker hat zu der Frage recherchiert, wie sich unsere Ernährung in Zeiten der Klimakrise ändern könnte und wo Potenzial liegt, dass es zu heben gilt. Ich danke dir sehr für die Einblicke und für das Gespräch.
Sehr gerne.
Diese Folge wurde produziert von Wiebke Stark. Das war der Klimapodcast von Detektor FM für heute. Eine neue Episode gibt es schon nächste Woche. Wenn ihr über neue Folgen rund um Klimaschutz informiert sein wollt, dann folgt doch dem Podcast in eurer Lieblings-App. Vielen Dank und ich sage danke fürs Zuhören natürlich auch. Ich bin Ina Lebedjew und hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.